Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewgast war angehender Tennisprofi gewesen, oder wie er lieber sagt, Halbprofi, und hat dann aber mit 22 entschieden, dass er nicht den Weg geht, wo er wirklich All-in-Tennis macht, sondern sein eigenes Ding will machen. Die genaue Geschichte erzählt er nachher selber. Er hat in den USA College Tennis gespielt und darum natürlich eine Affinität zu den USA. Und auch sein ganzes Unternehmen hat nur Kunden in den USA. Er hat eine Agentur, die nennt sich Social Profit Media. Und er hilft US-amerikanischen Influencer, ihre Kurse online zu verkaufen. Ein Geschäftsmodell, das in der Schweiz, glaube ich, nahezu gar nicht gibt. Aber er macht das brutal erfolgreich. Und ich freue mich mega, einmal zu reden, wie das zustande gekommen ist und wie er das macht. Mein heutiger Interviewgast ist der Jeremy Moser. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben, und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baloise. Bei der Baloise findest du alles rund ums Firmagründen. Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baloise.ch/firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil deiner Gründungskosten. Alles auf baloise.ch/firma-gründen. Oder Moser, gell?
Genau.
Hey Jeremy, was für eine Story. Du wohnst in der Schweiz, aber hast eine Firma in den USA. Kannst du noch mal kurz rechtlich erklären? Hast du eine Schweizer Firma, eine US-Firma?
Genau, ja. Ich wohne in der Schweiz, ich wohne in Zürich, zumindest in der Stadt, und habe die Firma, also die Firma, wo wir auch daraus raus arbeiten, und der Standort, wo wir davor arbeiten, ist in der Schweiz. Ist eine Schweizer Firma. Alle Kunden, die wir haben, sind wirklich fast ausschließlich in den USA basierend. Aber wir haben ein, zwei Kunden, Dubai, London, aber halt alles eigentlich international rechtlich. Das war am Anfang noch so die Frage gewesen, wie funktioniert das? Was es eigentlich wirklich war, ist, dass wir halt Remote Marketing Services betreiben. Ist es eigentlich rechtlich nie zu einem Problem geworden.
Okay, spannend. Nie jemanden wählen, dass du in den USA musst eine Firma machen musst.
Nein. Das haben wir uns am Anfang überlegt, weil wir denken, es hat Vorteile, aber es ist relativ schnell, als ich einen guten Buchhalter, ein guter Kollege von mir ist, zugelegt hat, gesagt, das sei Kabis, und dann war das sehr schnell auch nicht mehr eine Idee gewesen.
Okay. Du warst angehender Tennisprofi gewesen, oder hast zumindest lange Zeit gedacht, du wirst Tennisprofi. Nimm uns mal mit in die Geschichte. Wie bist du in die USA gekommen?
Ja, also und zwar, ich bin in Zürich aufgewachsen. Am Anfang extrem viel Fußball gespielt, dann mit 12, 13, als ich das Gymnasium angefangen habe, habe ich die Leidenschaft verloren und mehr angefangen Tennis zu spielen. Nicht so erfolgreich, aber wirklich so ein bisschen, durch mein ganzes Leben durch, habe ich immer so etwas gehabt. Das, was ich nicht gut drin war, hat mir extrem viel so Drive gegeben oder so ein bisschen Motivation gegeben, zum besser werden. Bin dann so durch die Gymnasium-Zeit noch relativ solid geworden, bis zum 12, 13 in meinem Jahrgang vorgekommen. Und dann mit 18 oder 17 mehr genauer gesagt, habe ich gemerkt, boah, was gibt es für Möglichkeiten, weil studieren in der Schweiz hat mich wirklich einfach nie interessiert. Ich habe immer ein bisschen, nicht gelitten, aber ich bin in Zürich in der Hobreuth-Schule gegangen. Das ist noch so ein bisschen eine Schule, die sich durchaus sagt, dass sie extra Elite sein wollen im Akademischen. Und das war für mich immer so ein bisschen eine Leidensprobe gewesen, weil ich lieber mehr Sport gemacht. Und dann habe ich eines Tages von jemandem gehört, dass, hey, du kannst in Amerika kannst du College-Tennis spielen, wo du mehr oder weniger professionell trainierst, professionelle Infrastruktur hast. Aber du kannst auch die Schule nebenbei machen und das Ganze wird noch finanziert. Und dann haben wir das wirklich uns angefangen anzuschauen. Es sind unterdessen auch wirklich viele, viele gute Schweizer Spieler, die Profi-Ambitionen haben, sind jetzt dort hingegangen. Und long story short, habe ich dann mit 18 nach der Matur direkt ich auf Amerika gehen, auf Fresno, Kalifornien ist das gewesen, und habe dort dann ein Teilstipendium bekommen zum Tennis spielen. Also es ist sozusagen wie Unisport, wo man dann halt die Universität vertritt. Und dann spielt man gegen andere Universitäten und Teams als Team, was im Tennis noch relativ als Einzelsport interessant ist. Und dann ist das eigentlich sozusagen wie eine verschiedene Ligen oder Divisionen, wo man dann davor spielt.
Was bedeutet ein Teilstipendium? Ein Teil ist finanziert gewesen, ein Teil ist selber zahlen?
Ja, das sind immer so drei Teile. Und es ist einerseits Tuition, also das ist immer so halt sozusagen Schulgeld, das ist in den USA extrem horrend hoch. Und dann das zweite ist so Room and Board. Room and Board ist einfach die Wohnung, die man zahlen muss und das Essen. Und es hat sich eigentlich so zusammengefügt, dass ich eigentlich mehr oder weniger eine Tuition gezahlt hatte. Und dann habe ich eigentlich müssen selber, das bin nicht ich selber gewesen, eigentlich sehr, sehr grosszügige Unterstützung gehabt von meinem Papi, wo das dort eigentlich mitfinanziert hat, wo ich konnte mit dem sozusagen die Wohnung und das Essen zahlen. Das war nicht so Zürich-Preise gewesen, das war noch ein bisschen Glück gehabt. Da bin ich mir relativ wenig Geld gut über die Runde gekommen. Aber ja, das war so ein bisschen der Breakdown gewesen. Das hätte man immer anders können machen natürlich. Also bei uns hat jedes Team im Männertennis 450% Stipendien. Du kannst maximal 100% jemandem geben. Und ja, ich hatte dort meine, ich glaube, 50% gewesen. Und ja, das war ein bisschen die Aufteilung gewesen.
Okay. Ja, andere System in den USA. Nachher hast du jetzt so voll das Studentenleben gelebt, wie man sich das vorstellt, aus amerikanischen Filmen. Und du als Sportler bist so voll der Held und der Star von der Uni.
Oder ja, ich habe das wirklich vorstellen? Extrem, extrem genossen. Ich bin wirklich vom Standpunkt gekommen, von in der Schule. Ja, nicht, sagen Sie nicht diskriminiert, aber bist schon ein bisschen fast, also habe ich jetzt meine Erfahrung gehabt in der Hopro, jetzt sind wir auch mal in die Bretouille gekommen, weil die wirklich nicht mal Trainingslager oder internationale Turniere erlaubt haben, absenzenmässig. Und halt wirklich von dort, wo meine Mom und mein Papi fast schon müssen mit der Schulleitung kriegen, sind wir dazu gekommen, wo, wenn du mir Lehrer sagst, hey, ich kann Training oder ich könnte ein Einzeltraining machen während der Klassenzeit, dann sagst du, ja, ist kein Problem. Oder halt, ja, wenn du etwas verpasst ist, dann wirklich, da entschuldigen sie sich fast, dass sie die Prüfung anlegen in einer Zeitzone, wo du reist. Das ist wirklich mega anders. Ich habe das wirklich sicherlich ein bisschen ausgenutzt, zu meiner eigenen Gunst am Anfang. Aber ja, es ist mega, mega, eine mega Erfahrung. Halt eben alle, wirklich ein bisschen anders halt, wo die Leute wirklich lieben, wenn du Sport machst. Die unterstützen das, die fördern das Ganze extrem. Und auch die Leute eben, die haben so eine starke Verbindung mit diesen Unis. Wenn du noch mit angehst, dann sagen die immer, ah, oh, spielst du für die Uni und boah, ich komme von dort oder ah, meine Grosseltern wohnen dort. Und es ist halt wirklich so für mich eine mega coole Erfahrung gewesen. Und auch heute noch, ich kann zum Sport machen, glaube nur noch unsere Unikleider an, weil es hat schon, das ist dann ein gewisser Stolz, dass man den Ort ein bisschen vertritt, sozusagen.
Aber du hast quasi einen Grossteil von der Kosten gedeckt, aber jetzt kein Geld damit verdient. Ist ja auch noch Studienzeit gewesen. Ja. Was ist nachher passiert? Irgendwann ist das Studium fertig?
Ja, ich habe wirklich nie so gross Plan gehabt. Mein Traum war immer, Tennisprofi zu werden. Ich wusste, es ist relativ unrealistisch. Also ich wusste, ich müsste halt Top 3 vom Jahrgang sein. Oder halt auch, ja, ich habe immer so gesehen, mehr gute Kollegen von mir, die vermutlich besser gewesen sind als ich, die aufgehört haben, weil es halt nicht gelangt hat. Und ich habe mir gedacht, nach dem Studium gehe ich auf Profi. Dann habe ich so ein Jahr oder zwei. Und ich habe dann wirklich so ein bisschen, in meinem letzten Jahr hatte ich wirklich so hier einen Rollercoaster mit wie wenn ich über das Tennis denke und wie ich den Sport da gerne habe. Und dann habe ich wirklich gemerkt, boah, auf Profi gehen und dann halt wie sozusagen Papi sagen, hey Papi, ich müsste dann eventuell 100 bis 200'000 Franken in den nächsten 2-3 Jahren, dass ich vielleicht in die Nähe von der Top 800 oder 600 könnte kommen, wenn alles gut läuft. Habe ich mich dann wie fast ja, ein bisschen geschämt, das überhaupt als Idee zu nehmen. Und ich habe dann halt gedacht, einen Job schaffen ist für mich wie nicht in Frage gekommen. Also nicht, weil es schlecht ist, sondern einfach mehr, weil ich habe gemerkt, ich bin zu eigenständig und ich habe so ein bisschen den American Spirit, American Dream. Das ist wirklich so mega auf mich abgerieben. Und ich habe wirklich gemerkt, neu mit arbeiten, wo dir jemand alles vorkommt, was und wenn es machen kann, ist für mich wie nicht so richtig in Frage gekommen. Und dann halt, ich habe nachher gedacht, okay, etwas Eigenes machen wäre noch cool. Ich habe im letzten Jahr so ein paar Side-Hustles, so Telefon kaufen und verkaufen, so kleine andere Sachen ausprobiert und habe dann wirklich gemerkt, boah, es gibt die Möglichkeit, dass ich eigentlich Assistant Coach sein könnte. Ich habe gewusst, wenn ich dann halt eines Tages mal einen Job arbeite, dann wollte ich einen anständigen Job haben. Ich wollte immer gut verdienen, das ist wirklich etwas, was mir immer irgendwie wichtig war. Und dann habe ich irgendeine Möglichkeit gehabt, wo ich gesehen habe, boah, ein Team, das wir gegenseitig gespielt haben im Silicon Valley, die haben ausgeschrieben, Assistant Coach. Assistant Coach sozusagen, du betreust eine College-Mannschaft als Assistenztrainer und als Rückgabe sozusagen oder als Lohn wird er dann ein Studium zahlt. Also der MBA wird er zahlt. Das ist in dem spezifischen Ort, das ist, glaube ich, 50, 60, 70'000 Franken im Jahr gewesen. Sprich, das hätte ich selber nicht finanzieren können. Und das ist also mehr gute Lösung gekommen. Ich konnte immer noch Tennis spielen auf einem guten Niveau. Ich konnte an einem neuen Ort sein, immer noch in Amerika. Und ich konnte studieren und ja, wirklich halt das Leben weiterleben und ein bisschen Zeit auf meine Seite bringen. Weil ja, ich hätte keine Ahnung gehabt mit 22 in welche Branche. Sie haben mich sicher nicht ins Marketing gezogen.
Und dann auch noch gerade im Silicon Valley können ein MBA machen, was dir sicher nachher in den USA und allgemein hilft. Wie viel war immer die Aufteilung so von MBA-Schule wirklich und arbeiten Tennis?
Also ich habe immer etwas, was ich immer kann, wenn ich etwas mache, mache ich es 100%. Und habe mich dort sicher auch schnell mal, also immer relativ schnell mal in eine Burnout-Region bezogen. Also ich habe dort, ich bin glaube ich um 5 Uhr aufgestanden, habe mein eigenes Workout gemacht und dann am 7 Uhr ins Kondi geleitet mit den Jungs. 8 bis 10 oder 8 bis 11 normalerweise auf dem Platz gewesen, mit Einzeltraining mit den Jungs. Dann 11 bis 1 im Office so ein bisschen Admin gemacht. Admin gewesen, nachher später ist Geschäftsführer gewesen auf der Seite. Dann 2 bis 4 oder 2 bis 5 zum Teil ist Training und vielleicht noch Einzel gewesen. Und dann 5:30 bis 8:09 sind damals Klassen gewesen, viermal in der Woche. Und nachher ist es wirklich high gewesen, noch lernen. Und ja, Wochenende sind wir viel Turnierspiele im Frühling, Herbst weniger. Aber das war wirklich so ein bisschen die Aufteilung gewesen. Das ist wirklich also sozial oder jetzt halt auch, ja, vielleicht für andere Sachen sind es auch wirklich weniger Zeit geblieben. Aber es war nie so gewesen, dass ich am Wochenende immer noch Party machen musste. Ich habe wirklich gedacht, ich habe es genossen, immer beschäftigt zu sein und das Gefühl gehabt, ich habe Ziel, das ich verfolge.
Nachher hast du das 3 Jahre gemacht, oder wie lange?
Der Bachelor hat 4 Jahre gedauert, also 4 Jahre sozusagen Spieler-Eligibility. Nach 4 Jahren habe ich den Master angefangen und das habe ich 2 Jahre gemacht. Nach 3/4 Jahr ins Erste. Und ich habe wirklich cool geworden, wenn wir Gäste sprechen. Also wir hätten, ich glaube, es ist Reid Hoffman, der Founder von LinkedIn. Wir hatten den als Gästesprecher gehabt, oder wirklich so in dem Kader hatten wir einen gehabt, der als Gästesprecher gekommen ist. Aber dann ist der bekannte 2020-Virus ausgebrochen. Und dann ist relativ schnell ist alles remote gegangen und ich habe zurück müssen.
Und du bist dann aber in den USA geblieben während dieser Zeit?
Ich war in den USA. Meine Eltern, die haben halt wirklich zu viel gehabt, es ist jetzt Apokalypse und haben wirklich Panik geschoben, haben mich wieder zurückgeflogen unter grösstem Widerstand. Aber das war rückwirkend wirklich eine super Entscheidung. Und also, wenn es natürlich eine schlimme Zeitzone war, ist es für mich wirklich, ich sage jetzt nicht das Leben gerettet, aber wirklich lebensverändernd gewesen auf einem positiven Sinn.
Weil ich dass du zurückgekommen bist in die Schweiz?
Ich habe 15 Stunden, 16 Stunden Tag durchgezogen, konstant, schlechte Ernährung, halt viel geschafft und wirklich nichts gross gemacht. Und dann bin ich wirklich auch bezahlt worden, dass ich Online-Schule mache, nicht müssen trainieren und habe ich wirklich 10-12 Stunden Zeit gehabt. Also ich habe, sobald ich den MBA angefangen habe, habe ich so ein bisschen angefangen, ein bisschen Online-Sachen auf der Seite machen. Ich habe selber ein paar Kurse gekauft, ich habe gewusst, ich will Unternehmer sein, habe aber nie wirklich etwas 100% committed oder wirklich Zeit gehabt, um etwas richtig zu machen. Und das ist dann die Möglichkeit, die mir halt ja, Corona gegeben hat.
Und dann hast du dein Business aufgezogen?
Und dann, ja, ich habe schon immer etwas angefangen gehabt, es war wirklich so ein halbbatzig gewesen. Ich habe zuerst gedacht, boah, Facebook-Ads für Restaurant wäre mega cool. Hat sogar jemand meinen Lieblingspizzaladen in Santa Clara, also dort, wo ich studiert habe, können closen. Habe aber den Scheck, den er mir gegeben hat, nie gecashed, weil ich halt noch so Angst hatte. Boah, ich habe noch nie Facebook-Ads gelaufen. Ich weiss, dass dem sein Business nicht so läuft, wie es sollte. Was ist, wenn ich es verkacke? Was ist, wenn ich dem sein Geld verschwende? Und dann habe ich halt wirklich so Angst gehabt, da habe ich nie gecheckt und ihm einfach den Scheck zurückgebracht. Dann habe ich so Theme-Pages, also halt so Instagram-Seiten gewachst. Also zum Beispiel eben so @moneymakingaims oder halt so wirklich Themen-Pages, wo halt so über Geld oder Produktivität redet. Habe dort ein paar Pages gewachst und habe ich wirklich gemerkt, boah, es gibt ganz viele Unternehmer, die einen Online-Kurs verkaufen oder wo Produkte verkaufen. Und die machen nichts auf Instagram. Die sind zwar auf YouTube, aber die machen nichts anderes. Und gleichzeitig habe ich gewusst, boah, ich habe so ein bisschen Fähigkeiten aufgebaut mit meinen Möglichkeiten, Instagram sozusagen Wachstum beizusteuern. Wieso verkaufe ich das nicht als Service? Weil das habe ich schon gemacht. Das heisst, ich habe nicht so ein mentales Problem, so etwas verkaufen, was ich noch nie gemacht habe, was für mich ein bisschen Scharlatanik war. Und ich bin komfortabel, dass ich das machen kann. Und dann habe ich die ersten 1-2 Kunden können auch closen. Das ist etwas, was ich wirklich immer gut haben können. So verkaufen, Marketing, das ist mir relativ spontan gefallen. Ich habe das Gefühl, das kommt sicher von einer Mischung von meinen Eltern. Meine Mutter ist...
Nur schnell, zwischen deinen, alles gut, darfst du noch weiter erzählen. Also du hast die ersten 2 Kunden closed, ab dann erzählst du noch weiter. Zuerst die Themenpages. Also wie muss man das vorstellen? Das ist eigentlich so ohne Gesicht, einfach irgendein genau. Thema, irgendwelche Zitate, Sprüche, Videos und so.
Ja, das ist 2020 sind das noch Grafiken gewesen. Also da haben wir da auf Photoshop, haben wir so Icons drin, da haben wir zum Beispiel gesagt, boah, die 6 schnellst wachsenden Industrien. Und dann haben wir für jede Industrie ein Icon genommen und dann haben wir das gepostet und dann haben wir so gedacht, so haben wir so, ja, keine Ahnung, hat vermutlich irgendjemand angefangen, dann hat man so ein angefangen, die Warren Buffett-Sprüche zu googlen. Und dann hat man die so, Warren Buffett hat gesagt, und dann hat man so das Ding drin da, und alle im Internet denken, wow! Das war so ein bisschen das gewesen, und dann engagierst dich gegenseitig und machst so ein bisschen Intros da, und jeder kommentiert beim anderen, dass man mehr Wachstum hat, und ja, das war so ein bisschen, wirklich so, ja, in dem Schnellwachstum von Social Media gewesen.
Und was hast du nachher mit denen gemacht? Hast du die irgendwie verkauft? Gibt es die immer noch? Hast du die noch?
Eine Seite habe ich noch länger gebraucht. Das ist jetzt noch, ist jetzt auch noch. Also, ist wirklich eigentlich eine von den Fundamenten von unserer Delivery. Also, von dem, was wir für unsere Kunden machen, sind die Themenpages, die Themepages, sind immer noch relativ wichtig. Aber ich habe nachher selber gemerkt, ich bin zu wenig super gut in dem gewesen und es ist zu wenig Geld drin gelegen. Und da habe ich wirklich die Pages, die ich noch hatte, entweder haben wir sie gebraucht für unsere Agentur und haben es einfach jemanden bezahlt, um die weiterzuführen. Und nachher jetzt haben wir eigentlich auch die meisten verkauft. Nicht für viel Geld, aber einfach, dass man etwas davon hat und dass man nachher nicht noch mental das auf der Last drauf hat, sozusagen.
Und wie muss ich mir das vorstellen, wenn du sagst, das ist Fundament für eure Kunden?
Was wir machen als Service ist, wir machen sozusagen Personal Branding und Instagram-Wachstum und Monetarisierung für unsere Kunden. Und unsere Kunden zum Beispiel, das sind Leute, ein Verkaufstrainer, das ist ein Real Estate Investor, also wo halt anderen Leuten hilft, entweder selber Real Estate zu kaufen oder wo selber Häuser kauft und nachher für Funding sucht. Und etwas, was uns aufgefallen ist halt, wenn wir jetzt für jemanden Content machen, ein Video, ein Karussell, dann können wir die Themenpages zahlen, sozusagen wie Influencer-Werbung. Aber nicht, dass sie ihnen sagen, oh, hey, schau mein Video an, ist mir cool. Sondern mehr so, dass wir sagen, hey, die Poster sind wirklich unser Content. Und nachher in der Caption drinnen sagen sie, hey, die und die Person hat XY erreicht. Folgt dieser Person, wenn ihr lernen wollt, wie man das Resultat kann erreichen kann. Also zum Beispiel einer von unseren Verkaufstrainer, der hat nachweislich durch Steuerauszüge hat er können nachweisen, dass der in Kommissionen so viel wie 2 Millionen im Jahr verdient hat. Und dann haben wir gesagt, hey, der bla bla bla, der hat so viel in seiner Karriere als Online-Verkäufer in der Versicherungsbranche verdient. Und jetzt zeigt er anderen, wie man im modernen Zeitraum kann so und so viel als Verkäufer verdienen. Folgt ihm, wenn er mehr Tipps will. Und das ist dann so ein bisschen, das ist ein bisschen, was sie die Influencer-Promos machen und Leute gumpen dann von diesen Theme-Pages über zum Kundenkonto und folgen werden dann sozusagen Followers.
Das ist quasi der Einstieg auch in euren Funnel, ist quasi, dass ihr über so Theme-Pages, die wahrscheinlich tendenziell nicht ganz so brutal teuer sind, aber eine höhere Reichweite haben, dass ihr eigentlich über diese Theme-Pages die Leute auf eure Kunden aufmerksam machen. Und am Anfang haben wir noch eigene Theme-Pages gehabt, heute zahlen die einfach und nehmen bestehende.
Genau.
Okay.
Wir haben noch jetzt, mein Geschäftspartner hat noch selber eine Page, er macht das mehr gerne selber und ist schon sein Baby, der hat 2,5 Millionen Follower auf seiner Page. Wir haben noch ein paar Pages, die wir zusammen gekauft haben, die wir einfach managen lassen, die vielleicht nochmal 1 Million Follower haben. Aber ja, da haben wir wirklich einfach gemerkt, boah, das ist so underpriced. Also, weil halt viele von diesen Theme-Page-Leuten, das sind so Leute aus Indien, aus Pakistan, aus Drittweltländern. Und die haben dann halt alle gemerkt, boah, wenn die dort können für 50 Franken ein Werbeslot verkaufen und das zweimal am Tag, jeden Tag machen, verdienen die 3000 Franken im Monat. Was in Indien ist das ja Wahnsinn. Und halt, die haben dann wirklich gemerkt, boah, da ist so viel Geld drin. Und wir haben gemerkt, für
nichts kommt so viel über.
Ja, also wir haben wirklich am Anfang haben wir aus 50 Franken haben wir 1000 Follower rausgezogen. Und haben wir gemerkt, boah, von 1000 Follower schreiben uns 100 DM. Von diesen 100 haben wir dann 15 Verkaufsgespräche. Von diesen 15, damals noch weniger, aber heute mit diesem Mass würden wir 50.000 Franken an Güter verkaufen. Und dann halt schaust du es plötzlich an und merkst, boah, für 50 Franken, auf gut Deutsch gesagt, kann ich 50.000 Franken reinziehen. Da kannst du halt nicht mit Facebook-Ads, YouTube-Ads, TikTok, kannst mit nichts anderem das vergleichen. Und auch bis heute, also unser Lifetime, wir sollten, glaube ich, Ende Jahr vielleicht knacken wir 100 Millionen in Verkäufe generiert für unsere Kunden. Und bis jetzt haben wir es geschafft mit einem 37-fachigen Return on Ad Spend. Also für jeden Franken, den wir investiert haben, haben wir 37 rausgezogen. Und das ist das, was wir gemerkt haben, das ist speziell.
Also weil wir irgendwie einfach den Markt entdeckt haben und gemerkt haben, okay, über genau das kannst du wachsen, über genau das musst du wachsen und günstig wachsen. Und ist das auch der Grund oder ein Grund, warum dass ihr das vor allem mit in den USA macht oder auf Englisch, weil so die Themenpages in Deutschland oder auf Deutsch oder in der Schweiz, auf Schweizerdeutsch hast recht, das gibt es ja eigentlich fast nicht.
Ja, also wir haben einfach am Anfang, ich habe es angefangen, weil ich in den USA gelebt habe. Mein Geschäftspartner kommt aus Slowenien und sprich, also Deutsch nie ein Thema gewesen. Aber wir haben von Anfang an, dann, nachdem ich wieder zurück in die Schweiz gekommen bin, habe ich relativ schnell mal gecheckt, ja, da in der Schweiz, wenn ich es jemandem erkläre, die Hälfte meiner Kollegen oder meine Eltern verstehen das heute noch nicht. Vielleicht der Podcast hilft ihnen, das besser zu verstehen, aber die verstehen das nicht ganz. Und in den USA ist es für die Leute so klar, oder die sind bereit, das zu zahlen. Oder? Also es ist ein viel grösserer Total Addressable Market, also ein TAM, und gleichzeitig halt auch die Bereitschaft und zu einem Punkt so ein bisschen die Idiotik, zum Teil Geld auszugeben für Sachen, die man nicht 100% braucht, ist mega amerikanisch, weil es alles wieder den American Dream erfüllt. Wir haben einfach gemerkt, boah, es gibt mehr Leute, die bereit sind, mehr Geld auszugeben als zum Beispiel Schweizer oder Deutsche. Es macht null Sinn, nachher versuchen, das Ganze in der Schweiz aufzuziehen. Plus, es gibt viel weniger Themepages in Deutschland. Also wir haben jemanden, den wir kennen, flüchtig, der hat wirklich nachher den halben Themenpage-Markt aufgekauft, um sein eigenes Produkt zu promoten, weil der gesagt hat, well, ich kann genauso gut einfach jetzt entweder zwei Jahre dort darauf Werbung schalten oder ich kaufe einfach all die Pages und dann kann nur noch ich mein Zeugs bewerben. Und ja, das ist, wo wir halt einfach gemerkt haben, das ist in den USA ist es längerfristiger, grösseres Wachstumspotenzial und man kann mehr dafür verlangen.
Aber in Deutschland haben wir so jemanden, der das gemacht hat, oder wie?
Haben wir einfach, ja, ich schaue immer ein bisschen um. Ich schaue gerne, was in anderen Märkten passiert und versuche immer relativ top of mind zu sein mit allem. Und dann haben wir wirklich jemanden gesehen, der einfach wirklich innerhalb von Wochen den halben Markt aufgekauft hat.
Auch zu günstigen Preisen.
Also vermutlich zu günstigen Preisen, ja.
Wenn du jetzt das müsstest bewerten, so eine Seite mit 2,5 Millionen, wie dein Geschäftspartner hat, für was verkaufst du das?
Siebenstellig.
Das ist siebenstellig im Verkauf auch?
Ja, im Verkauf, da musst du siebenstellig anlegen. Wir haben mal eine Konversation gehabt mit einem potenziellen Investor, wo mir einfach so gesagt hat, hey, er hat einfach einen grossen Exit gehabt und hat versucht, Investments zu machen. Wir haben gesagt, look, wenn wir könnten für 3 Millionen wirklich die Hälfte vom US-Markt aufkaufen in einer Übernachtaktion, dann würden wir versuchen, das zu fundraisen. Also er würde es finanzieren und würde natürlich Profitumsatz bekommen. Aber da haben wir halt schon gemerkt, dass du müsstest ein paar Key Pages können aufkaufen und irgendwie, ja, halt ein paar Pages allein sind schon 1 Million an sich und dann machst du keinen Dent. Es hat sicher nicht geholfen, dass Disney hat in Amerika ein paar Meme-Pages und Theme-Pages gekauft für 75 Millionen. Das ist natürlich noch das ganze Netzwerk gewesen, also sind noch YouTube-Kanäle und TikTok-Kanäle dazu gekommen, aber das hat dann halt auch all diesen Theme-Pages natürlich nochmal gezeigt, hey, was wir machen, hat extrem viel Wert. Und da sind Preise natürlich gerade nochmal einen kleinen Himmel aufgestiegen.
Ja, krass. Also ich habe gehört, dass es das so ein bisschen geht. Aber ich glaube eben, es ist auch etwas Amerikanisches und wir sind meistens ein paar Jahre hinten drin. Vielleicht kommt es in den nächsten Jahren dann immer mehr auch in die Schweiz. Du hast dann gesagt, du hast die ersten zwei Kunden gewonnen. Wie?
Wirklich einfach Kaltakquise über Instagram DM. Etwas, was ich wirklich von klein auf gelernt habe, ist von meinen Eltern. Der Papi war selbstständig, hat ein relativ erfolgreiches, kleines Design-Möbelunternehmen gehabt in Olten, das Insight. Und meine Mom ist eine der besseren Kinderpsychologinnen in der Stadt Zürich. Und ja, sie haben wirklich, also meine Mom ist immer mega gut gewesen, sie ist immer mit allen mega gut geschlagen. Und sie hat sich nie versucht, Hauptszenen zu machen. Sie hat immer mega viele Beziehungen gefostert. Und der Papi auch hat einfach nie versucht, irgendwie jetzt gerade verkäuflich oder transaktionell zu handeln, sondern hat wirklich immer viel zum Thema etwas gratis gemacht für Kunden etc. Und ich habe das wie ein bisschen vereint, so ein bisschen als Mischmasch. Und einfach immer versucht, zuerst eine Beziehung mit den Leuten zu bauen und dann so mit dem kleinen, hey, könnt ihr einfach noch mit einer Dienstleistung helfen? Und es hat mega gut funktioniert, weil es halt wirklich das Gegenteil war, was alle von denen gemacht haben. Und da sich zum Teil so viele Gratis-Tipps oder auch zum Teil einfach mal, hey, post das wird mehr Geld machen, haben sie schon so ein bisschen mehr Goodwill oder halt wie so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Trust gehabt, wo sie nachher denken, boah, da kann ich jetzt wirklich, da könnte ich wirklich noch etwas davon profitieren.
Wie ist es weitergegangen ab dort?
Relativ bergab. Also es ist, glaube ich, boah, wann ist das gewesen? Es ist sogar, glaube ich, im Sommer, das ist im Sommer 20 gewesen. Ja, Sommer 2020. Ich habe wirklich plötzlich gemerkt, ich habe jemanden gewusst, wo meine Dienstleistung schon angeboten hat. Und ich habe wirklich halt so ein bisschen den bekannten Fehler gemacht, oder? Ich habe nachher gedacht, ich kriege Stress, weil ich Angst hatte. Und das ist immer Angst, oder? Du willst nicht die Kunden wieder verlieren. Und dann habe ich halt so ein bisschen den Fehler gemacht, dass ich wirklich am anderen wirklich die Werbung eins, also die Werbung, die wir für unsere Content gemacht haben, wirklich dem anderen eins zu eins kopiert für unsere Kunden. Er hat mir relativ direkte Message/Drohung geschickt. Und ich habe dann wirklich relativ schnell ein bisschen Panik bekommen und gemerkt, boah, ich versuche, einen Bachelor zu balancieren mit noch aktiv Sport immer noch spielen, mit einer Beziehung, die Long Distance ist und dann noch ein Geschäft aufbauen und da bin ich massiv überfordert. Und zu dem Zeitpunkt noch Theme Pages laufen. Das hat so, ist ein Überwhelm gewesen. Und auf jeden Fall habe ich per Zufall mit meinem jetzigen Geschäftspartner, ich habe damals Werbung von ihm gekauft, also von seinen Theme Pages. Und dann habe ich ihm gesagt, hey, ich habe mega Mühe mit diesen Werbekampagne, um richtig etwas rauszubekommen, ob er mir dafür helfen würde, ich würde ihm sonst etwas zahlen dafür. Und auf jeden Fall haben wir dann aus, weiss nicht wieso, jetzt einfach in Vergessen 50-50 gesplittet haben und wir haben jeden Tag angefangen zu telefonieren und dann mehr gute sozusagen Beziehungen entwickelt. Dann habe ich gesagt, hey, look, du bist mega schlecht im Verkaufen, weil du verlangst immer noch die gleichen Werbepreise wie vor einem Jahr und deine Seite ist doppelt so gross. Aber du bist mega gut im Post-Createn, im Ideen haben, also in dem spezifischen Nitty-Gritty-Bereich. Bist du mega gut. Wieso wäre es eine Überlegung, wäre es, wir zusammen eine Firma aufmachen? Und dann hat er gemerkt, boah, das könnte wirklich noch cool sein. Er hat gesagt, okay, wenn wir beide Kunden dort schon verloren haben oder einfach nicht erneuert mit denen. Und dann haben wir gesagt, boah, weißt du was, wenn wir neue Kunden bekommen, ich muss Kunden holen, wenn wir zwei Kunden innerhalb von 60 Tagen oder so bekommen, dann machen wir eine Firma zusammen. Dann gesagt, super. Und dann, das war September, Anfang September gewesen, ich habe in den nächsten zwei Monaten rund 500 bis 700 Leute, also halt Leute mit einem Kurs angeschrieben, kaum Rückmeldungen bekommen und einen Tag nach meinem Geburtstag, haben wir den ersten Kunden closed. Innerhalb der nächsten 5 Tage sind nochmal 3 Kunden dazugekommen. Also wir sind wirklich im Oktober von 0 auf 4 Kunden innerhalb von einer Woche. Total blöd gewesen.
Aber das heisst, du hast dann dort wirklich einfach gesagt, okay, wir brauchen Kunden, du hast irgendwie deine Methode gehabt und auf Instagram einfach dann auch wirklich eben zwischen 500 und 700 Nachrichten rausgeschrieben. Also Leute gesucht, die einen Kurs anbieten, die das noch schlecht machen, wo du der Meinung bist, du kannst das besser, du kannst denen helfen, dass die mehr Umsatz über den Kanal Instagram machen und ihnen das quasi eben auf eine gute Art und Weise, sage ich jetzt mal, probiert zu verkaufen. Und dann ist das über Monate oder über Wochen nicht viel passiert, aber nachher dafür plötzlich bam, alles aufs Mal. Aber du hast einfach 500 bis 700 Nachrichten verschickt für ja. Das.
Ja, also es hat viel gedauert, aber es ist etwas, was ich immer können habe, so sich ein bisschen auf. Also ich habe das wirklich, ich referenze meine Eltern viel, weil die haben wirklich einen grossen Eindruck auf mich. Ich habe einen Papi gesehen, der, seit ich eigentlich kann denken, ist er am 4 Uhr am Morgen aufgestanden und hat, wenn es 20 Stunden war, 20 Stunden gerüppelt und wenn es 7 Tage in der Woche war, 7 Tage in der Woche und dann habe ich wirklich immer so ein bisschen die Arbeitseinstellung und so ein bisschen, ja, so das halt alles zu machen, was notwendig ist, habe ich wirklich von ihm übernommen. Und dann habe ich gewusst, okay, ich mache einfach mein Volumen. Ich weiss, alle anderen machen 10 Monate, 10 am Tag, weil ich weiss es von denen, dann mache ich 20. Mhm. Und,
sicher ein bisschen Sportler-Mindset, oder? Irgendwie genau. Halt, dass du einfach musst, die Disziplin hast und du weißt, und auch wenn es nicht jeden Tag merkst und es mal durch abgeht, du musst es einfach reinmachen, irgendwann zahlt es
sich
so aus.
Genau, ja, also es hat sich wirklich so aufgezahlt dann, ja.
Und dann haben die 4 Kunden gewonnen?
Ja. Und dann haben wir gewusst, dass wir in allen eigentlich sozusagen unsere goldige Karotte, wo wir so, der Golden Carrot, wo wir ihnen so gesagt haben, ist, hey, wir können euch helfen, 100.000 Franken Umsatz im Monat von Instagram zu holen mit unserer Methode. Haben das aber natürlich noch nie gemacht. Wir haben aber gewusst, dass Leute, wo wir Werbung dafür gemacht haben, dass sie das machen. Also haben wir gewusst, dass es funktioniert. Und dann ist wirklich so, okay, cool. Wir sind beide gewusst, dass wir wollen ethisch sein, wir wollen gute Dienstleistungen bringen. Und wir haben gesagt, okay, Verkauf, vergessen, einstellen, dass die Outreach und verkaufen, jetzt wird geliefert. Und dann haben wir wirklich, also jetzt sind wir zum Teil am 3 Uhr am Morgen noch am Telefonieren gewesen und haben Posts für unsere Kunden gemacht, Werbungen laufen lassen und wirklich so versucht, denen gute Resultate zu liefern. Und haben eigentlich wirklich innerhalb vom ersten Monat haben alle Kunden zwischen 15 und 30.000 Dollar, also alle meine Zahlen sind in Dollar umgesetzt. Und dann habe ich gemerkt, boah, das ist so ein bisschen der Lightbulb-Moment. Ich habe gemerkt, boah, das funktioniert wirklich. Das haben wir uns nicht nur eingebildet. Und dann von dort an haben wir gesagt, hey, das machen wir jetzt in ein richtiges Business. Und zuerst haben wir gedacht, boah, wir können 10.000 Franken im Monat verdienen. Das wäre unfassbar. Also das wäre der Göpp. Dann hätten wir es erreicht im Leben. Und ja, und dann, je mehr das die Firma dann sich in den Lauf genommen hat, hat sich das einfach nur vergrössert.
Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Across Advisory. Du bist dir nicht sicher, ob dein Treuhänder alle Abzüge vom 2024 wirklich auch noch macht? Dann melde dich jetzt im Oktober, November oder Dezember bei Marco und seinem Team von der Across Advisory und lass deine Buchhaltung analysieren. Die Analyse hat einen Wert von 500 Franken, aber als Podcast-Hörerin bekommst du sie komplett kostenlos. Also schau jetzt, ob du noch Einsparungspotenzial hast, damit es noch in Abschluss reinfliessen kann. Alle Informationen, wie das du zu dem Termin kommst, findest du im Link in den Shownotes. Wie gross sind ihr heute? Also, haben ihr irgendwie noch ein Team? Sind ihr grösser gewachsen?
Ich finde es lustig, wenn ich mit Schweizer rede. Also, ja, wir haben ein Team, es sind jetzt nicht fest Angestellte, die wir da die AHV etc. davon zahlen, sondern wir haben einfach viele Contractors, also halt Contractors/Freelancers. Wir sind unterdessen, sind wir, glaube ich, 9, jetzt sind bald 10 Leute, die bei uns arbeiten. Also es ist ich, mein Businesspartner. Wir haben viele Copywriters, das sind so Texter, nehme ich jetzt mal, sagen wir in der Schweiz. Von denen haben wir 4. Mein Geschäftspartner sind die Cousine, die hilft uns viel mit dem Media Buying, mit den Influencer-Werbungen aufsetzen. Dann haben wir jemanden, der so ein bisschen die ganzen Operations im Backend und System, Techno etc. leistet. Ein Video-Editor. Und dann holen wir jetzt noch ein, zwei Leute, die nachher im Thema Verkauf und so ein bisschen Kundenzufriedenheit, Account Management können wir helfen.
Wie viele Kunden haben wir?
Momentan sind wir ein bisschen abgegangen. Wir sind eigentlich wirklich immer so um die 10 Kunden rum. Peak haben wir 12 oder 15, aber das war schwieriger zu managen gewesen. Weil wir sind nicht ein Service, wo man kann vertikal skalieren kann, wo man einfach mehr Accounts kann close und mit mehr Leuten zusammenarbeitet. Weil es halt so, das ist eine mega spezifische Marketingform. Also es gibt nicht mal einen Kurs drüber. Wir wären vermutlich einer von drei Leuten, die einen Kurs machen könnten, aber wir machen es nicht. Und gleichzeitig ist halt mega viel Aufwand, den man für einen Kunden betreibt. Und wir haben einfach gemerkt, wir können mehr erreichen, indem wir einem Kunden mega viel Geld generieren. Anstatt dass wir uns versuchen, nachher mit einem riesen Team und irgendwo über die Runden zu schlagen.
Und wie ist denn euer Businessmodell konkret? Was macht ihr ganz genau für eure Kunden? Weil ihr habt auf der einen Seite zwar eure Themenpages, aber wenn ich das richtig verstehe, der Content, den ihr für Kunden macht, das wird ja mit den Kunden sein. Mit genau. Ihren Bildern, genau. Videos und so weiter. Und ihr seid ja aber nicht vor Ort, sondern du bist ja dann in der Schweiz. Also wie organisiert ihr das?
Genau, also was wir machen für unsere Kunden ist mega einfach. Es fängt an mit, wir machen ihre Content und ihre Brandstrategie. Also wir schauen da, was ist die Person, wer ist das für eine Person, was sind die Eigenschaften, die sie haben, ihre Background-Story, ihre ganze Origin-Story-Geschichte, was ist ihr Businessmodell? Was sind solche Meinungen und Glaubenspunkte, die sie haben, oder? Und wir versuchen das dann, das ist so der Grundsatz. Dann machen wir eine Content-Strategie. Also wir posten einmal am Tag. Und das sind entweder Videos, also Kurzvideos, Reels, oder das sind so Tweets, einfach Tweet-Screenshots, sind so Textposts oder Karussells. Und jeder Post hat seinen bestimmten Grund. Also jeder, das ist alles relativ auf Psychologie basiert, wo wir versuchen, ganz oben im Funnel Leute reinzuholen und dann die zu konvertieren in Kunden. Das ist der eine Teil. Wenn wir den Content dann haben, brauchen wir den mit unseren Theme-Pages als Werbung. Zum Thema Videos. Wir sind in einer glücklichen Situation, wo halt alle unsere Kunden, die sind schon relativ wohlhabend. Also die haben halt neben dem Kursmodell haben die noch ein 7- oder 8-stelliges Immobilienportfolio oder die haben eine andere erfolgreiche Firma oder einfach viel erspart. Das hat hier normalerweise einen Videograf und dann ich Project Manager dann die amix ein bisschen und sage, nein, das muss man anders aufnehmen oder bei gewissen habe ich auch schon In-Person-Shoots gemacht, aber hauptsächlich machen wir wirklich einfach remote Shoots, wo wir bereiten alles vor, der Videograf, zum Teil läutet mir an und ich bin einfach auf einer Kamera, also einfach auf FaceTime oder Zoom drauf, während sie das Ganze recorden und dann zwischendurch gebe ich mein Feedback oder gehe kurz hin und sage, stopp, das muss man anders machen. So können wir das Ganze dann relativ gut managen.
Eure Kunden, wie viel machen die selber? Also, weißt du, krass, ich frage mich dann immer, oder du siehst, die sind vor der Kamera und so weiter und die promoten ihr Business. Aber wie muss ich mir das auch vorstellen? Kommt quasi von euch her, wie du redest über das Thema, das ist das Skript, so baust du es auf, das sind eigentlich deine Worte. Und der Kunde tut vielleicht noch etwas minim anpassen für sich, aber eigentlich ist er einfach der Schauspieler, der quasi das erzählt, was ihr ihm sagt. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Weniger, also das schon weniger. Wir nehmen wirklich halt nur Kunden auf, die können beweisen, was sie gemacht haben. Also ein Großteil von euch, ein grosser Bestandteil ist wirklich so am Kunden seine Geschichte. Weil, also du machst ja, dein ganzer Podcast basiert ja eigentlich aufs Geschichten erzählen, oder? Mhm. Ob es jetzt meine Geschichte ist oder die anderen Gäste. Und wir haben einfach gemerkt, dass es so effektiv ist, dass wir einfach lernen, wie können wir ihre Story oder ihre Meinungen oder ihr Knowledge rausbringen, sodass es die richtigen Leute anziehen, dass Leute mit dem können resonate oder einfach mit dem können, ja, sagen, etwas können fühlen, oder? Und da geht es viel darum, dass wir einfach das Ganze verstehen und dann fragen wir sie Sachen. Also wir fragen sie so, hey, komm, wir wollen einen Post über das machen. Was können wir da genau sagen? Oder hey, ich weiss, du hast das, die eine Immobilie, die du auf Airbnb gestellt hast, wie viel hat die umgesetzt und was sind da genau die Details? Und da gehst du viel auf Slack, schreiben wir viel den Kunden, sie geben uns Informationen. Wir wissen halt einfach nur, wie wir ihre Informationen, die sie uns geben, können in Content sozusagen verpacken, sodass es dann wirklich auch für die Mengen interessant ist. Und das ist eigentlich wirklich der Trick dahinter.
Und was kostet jetzt das? Weil eben, meine, wenn du sagst, 30 Posts und irgendwie, eben, das ist extrem aufwendig, oder? Kommunikation, herausfinden, okay, was machst du, was hast du überhaupt? Du musst ja wirklich in dem sein Business dich reindenken und wissen, was hat er wo und wie, was könntest du zum Post machen? Du bist ja dort extrem tief rein. Aber wie viel kommt man denn zu euch?
Also, bis jetzt sind es, also am Anfang haben wir es mega günstig gemacht, 1500 Dollar im Monat. Dann hat es sich immer aufgeschaukelt. Wir machen der Großteil von unserem Geld, also sicher 60%, kommt aus einer Performance-Basis. Also unsere Strukturen sind momentan ist 10'000 Dollar im Monat. Aber wenn man den Dollarkurs anschaut, sollte ich das vermutlich auf Schweizer Franken ändern. Und dann eine 15%ige Profitbeteiligung. Sprich, wenn wir jetzt einem Kunden 100'000 Franken generieren, normalerweise das Verkaufsteam gibt plus minus 20% ab. Das heisst, dann wären wir auf 80'000 unten. Dann tun wir noch alle Werbekosten und unsere Arbeitsfee abziehen. Sagen wir, dass wir geben 10'000 Franken für Werbung aus, dann wären wir bei 60'000 Franken runter und von dort würden wir dann 15% davon einbeziehen, was plus minus 9'000 Franken wäre. Und das ist eigentlich wirklich so das, wo wir unser Geld verdienen. Also unser Ziel ist eigentlich, unsere Kunden auf 500 bis 1 Million pro Monat aufzubringen. Wenn wir die Leute auf solche Zahlen aufziehen, dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, dementsprechend halt eine fast sechsstellige Performance-Fee pro Kunde zu verbuchen. Und das ist eigentlich wirklich so unser langfristiges Ziel, dass wir das mehr können machen.
Und wie, habt ihr auch längerfristige Verträge mit den Kunden? Oder weißt du einfach, ich muss halt so einen guten Job machen, dass der nachher auch langfristig eben so grosse Beträge noch an uns zahlt? Oder ist der amerikanische Markt dort auch einfach so, ja, hey, du hast mich so gross gemacht, ich zahle dir das gerne?
Es ist ein bisschen kompliziert, aber wir haben am Anfang haben wir immer 3-monatige Minimumverträge, nur dass sie ein bisschen checken. Also ich sage es nämlich, hey, nur so zum Sagen, ihr gebt Minimum 50'000 Franken auf. Also das heisst, wenn ihr nicht komfortabel seid, mit 50'000 Franken wegzuziehen, unterzeichnet nicht. Ihr werdet schlechte Kunden sein. Aber das ist eigentlich ja 50'000 Franken über 3 Monate, nachher ist es Monat zu Monat. Wir haben eigentlich wirklich so ein bisschen, mein Businesspartner ist ehemaliger BMX-Profi gewesen, also das hat er relativ professionell gemacht. Und wir haben beide so ein bisschen das Mindset, dass wir müssen das Business von den Kunden jeden Monat verdienen. Mhm. Nur weil wir jetzt einen Vertrag haben. Ja, das ist nachher nicht so, dass ich kann irgendwie, ich weiß nicht, wie die Instanz heisst in der Schweiz, wo man das macht, wo man sagt, hey, der hat nicht gezahlt und nachher bekommen wir nie einen geschriebenen Brief. Das funktioniert nicht. Also, wir hatten einen Kunden gehabt, wo wir eigentlich so gewisse Guidelines im Vertrag hatten und der hat alle Guidelines gebrochen und haben eigentlich verklagen, aber der hat gesagt, Internetverträge, das ist so schwierig, um nachher zu enforcen. Also es ist so schwierig, um die Verträge dann anzufächern, weil es halt, wir reden über Digitals und alles remote, oder? Es ist nicht tangible und mega konkret und da sind Verträge mega schwierig und wir haben einfach gedacht, anstelle, dass wir nachher ein bisschen Friction reinbringen mit langen Minimumverträgen, die für uns könnten schlecht sein. Also wenn ein Kunde ein miserables Sales-Team hat oder einfach nicht gut wächst und nicht gute Umsätze hat, weil wir sagen, für uns ein L, machen wir lieber 3 Monate Minimum und nachher ja, machen wir es von dort. Und das war das, okay, was wir machen vertraglich.
Und das heisst eben, der Kunde an sich hat eigentlich tendenziell euch, wo ihm die Leads generiert schlussendlich, und dann hat er sein Verkaufsteam oder seine Verkaufsagentur, wo ihm die Verkäufe macht. Warum? Du schnaufst tief.
Ich hasse Verkaufsteam. Das ist meine... Das ist das Einzige, was ich von mir von der künstlichen Intelligenz, nicht wirklich, aber einfach zum Teil wünsche. Also die könnten die Verkäufer ersetzen. Weil wir haben wirklich, also, da sind wir wirklich fast im siebenstelligen Bereich, wo wir an Kommissionen schon verloren haben. Wo wir... Das ist ein Kunde, den wir jetzt letzte gehabt haben, der hat ein Verkaufsteam gehabt, das arroganteste Team ever. Die haben aus 10'000 Leads knapp 90'000 Franken rausgeholt und haben nachher noch die Arroganz gehabt, zu sagen, es ist, wir haben jetzt zu wenig Leads und die Leads sagen zu wenig gut. Mhm. Der Kunde war dann mehr als Mark und hat auf mich ein bisschen gehört, wo ich gesagt habe, wir müssen die rausboxen. Und der gleiche Kunde hat 700'000 Franken im nächsten Monat umgesetzt mit einem neuen Team und weniger Leads. Also halt so, das sind eben so die Themen, die wirklich bei uns, das sind wirklich der Grund, warum 80% von unseren Kunden Partnerships, weil wir sind wirklich so, wir framen uns als Growth Partners, ist so ein bisschen Partnership-Route, wo wir gehen. 80% von unseren Partnern gehen durch, weil sie es einfach verkaufsmässig nicht können in den Griff bekommen, wie man unsere Leads konvertiert.
Das heisst eben, ihr seid dort ja auch darauf angewiesen, auf die bestehende Struktur oder auf gute Strukturen bei euch im Kunden. Und darum hast du irgendwie auch zum Teil einen Retainer, dass du zumindest eine gewisse Einnahme ganz sicher hast, weil du das nicht kannst beeinflussen und obendrauf dann die Kommission.
Zu 100%, ja. Und jetzt haben wir es eigentlich gut gemacht. Das ist so etwas, was ein Mentor von mir wirklich mal gut beigebracht hat. Also, People ist so einer der grössten Levers, die du ziehen kannst. Wir haben jetzt eine Sales-Agentur, wo wir strategisch so ein bisschen Partnerschaft haben damit. Sprich, dass sie eigentlich, wenn wir einen Kunden haben, der kein gutes Verkaufsteam hat, bringen wir sie rein, weil sie wissen, wie man konvertiert. Es sind zwei Jungs, die mega gut arbeiten und auch wirklich sich auf Deutsch gesagt den Arsch aufreissen für die Kunden, die wir reinbringen. Und das hat einen extrem positiven Effekt gehabt auf unser Geschäft, weil wir natürlich gemerkt haben, boah, jetzt können wir wirklich so viel Marketing machen, wie wir wollen. Wir müssen uns nicht sorgen, dass das Sales-Team hinten dran den Battle runterschlägt.
Also auf die einen Seite viel Abhängigkeiten, auf die andere Seite im Moment, glaube ich, ein Business mit viel Umsatz und super Margen, aber eben irgendwie bist du in dem Fall zu einem Teil darauf angewiesen, dass das mit den Theme-Pages weiter funktioniert, dass die auf der Plattform weiter gut ausgespielt werden und weiter günstig auch kannst einkaufen, oder wenn die alle merken, oh, wir multiplizieren einfach unsere Preise, weil es geht, dann hast du dort das Problem. Und natürlich von der Plattform Instagram an sich eine Abhängigkeit und dann auch vom Verkaufsteam. Wie gehst du mit dem um? Ist ja schon, also geil, ich glaube im Moment, oder eben, man muss ja nicht alle Zahlen nennen, aber zum Vorgespräch und so, es läuft richtig geil im Moment, aber viel Abhängigkeit da rum.
Ja, sicherlich. Ich habe das Gefühl, es gibt immer Abhängigkeiten. Ich habe das Gefühl, ich habe immer so ein Mindset gehabt, von Anfang an nicht die negativen Sachen oder die schlechten Sachen zu ignorieren, aber ich habe das Gefühl, es gibt genauso viele positive Sachen. Ich habe das Gefühl, wir haben ein Weile gehabt, wo extrem viele Neuwerber reingekommen sind und wo auch die Plattform selber, also der Algorithmus, ist relativ langsam gewesen. Und dann haben wir wirklich beide immer Panik geschoben. Und es ist wirklich so zu einem Punkt gewesen, wo wir relativ, beide vielleicht mentale Gesundheit extrem schlecht gewesen ist, weil wir so viel uns Sorgen gemacht haben. Was wir gelernt haben bei den Abhängigkeiten ist, wir haben Kontrolle über alles. Klar, wenn die einzige Möglichkeit, die wir jetzt aus dem Business rausgehen, ist, wenn Instagram als Plattform abstirbt. Aber ich habe das Gefühl, wenn Instagram als Plattform abstirbt, dann haben wir ganz andere Probleme. Also das ist nicht so ein bisschen fair. Das war der erste Punkt. Kundenverkaufsteam, ganz ehrlich, ich habe am Anfang immer, ich versuche immer verschiedene Lösungsansätze zu haben. Am Anfang habe ich noch gedacht, boah, vielleicht mache ich einfach eine eigene Verkaufsagentur. Das war eine schlechte Idee. Ich habe versucht, die Sales-Teams zum Teil selber zu managen und fixen. Was gut funktioniert hat, aber dann plötzlich auf der Marketing-Seite habe ich den Fokus nicht mehr gehabt, was es gebraucht hat. Und dann, was am Schluss war, ist einfach, wir haben einen relativ guten Namen oder haben eine gute Reputation, weil wir halt wirklich, unser einziger Fokus ist, unseren Kunden gute Resultate zu liefern und sind nie zufrieden. Durch das haben wir halt die Möglichkeit, auch Verkaufsagenturen anzuschreiben. Und wir tun unsere Abhängigkeiten, verwandeln wir einfach in Leverage. Weil die Verkaufsagentur, die wir momentan brauchen, die haben einen Kunden, der es ein bisschen langsamer geht. Und ich sage dann halt einfach immer, hey, by the way, die XY-Agentur, wo ein Competitor ist, jedenfalls schon angefragt, sind mehr gekriegt auf den Account. Und dann halt, ich habe einfach gelernt, wie kann ich unsere Abhängigkeit in Leverage umwandeln. Also zum Beispiel die Werbeleute, mit denen haben wir mehr langmonatige Verträge, aus genau dem Grund. Wir haben mega gute Beziehungen mit denen, wenn wir so 3-4 Jahre mit denen zusammenarbeiten. Dort haben wir eigentlich wirklich mega gut auch mit denen zusammengearbeitet. Also wir haben dort, wenn jemand eine Page zum Beispiel runtergenommen wird, das passiert zum Teil, dort haben wir im Background haben wir ein paar sehr gute Connections, die die Pages wieder raufbringen. Und wir verlangen nie etwas von den Werbeleuten. Und es halt sind die kleinen Sachen, oder? Es sind Relationships. Weil am Ende vom Tag, klar, alle wollen Geld machen und alle sind geldgeil, aber alle sind auch gleich smart oder switched on, dass sie wissen, dass Relationships wichtig sind. Weil ob jetzt der Algorithmus gut oder schlecht ist, wir haben immer gekauft, wir haben nie versucht, Preise zu drücken. Wir haben ab und zu gesagt, hey, by the way, wenn ihr die Preise erhöhen wollt, sagt das einfach, dann können wir verhandeln. Und dadurch, dass wir immer solche die Relationships gut gebaut haben, also sich auf Reciprocity aufgebaut haben, haben wir dort die Abhängigkeit von den meisten Leuten können abziehen. Und für uns hat es sich nie so richtig angefühlt wie Abhängigkeit, zum ganz ehrlich sein. Weil wir haben einfach mehr gedacht, es gibt mehr Kunden. Also wenn Kunden das grösste Problem sind, dann muss ich einfach härter gehen im Verkauf. Und wir können mehr als genug Kunden closen. Und ja, einfach so halt, gesamthaft haben wir es wirklich versucht, einfach mega positiv zu sehen und nicht einfach uns auf das zu kontrollieren, was wir kontrollieren können.
Und ihr macht ja schon auch in dem Fall, eben, ihr targetiert Kunden, die nicht jetzt frisch anfangen und wollen von null auf starten, sondern die müssen ja eben, die könnten dann auch gar nicht 50.000 Stutz in die Hand nehmen, sondern ihr nehmt wirklich Kunden, die schon ein Business haben, das funktioniert, wo einfach auf Instagram noch nicht funktioniert oder wo sie noch nicht auf Instagram gebracht haben.
Genau.
Und lösen ihnen dann quasi den Instagram-Kanal einfach auch noch wie mit und pushen es dort.
Ja, genau. Am Anfang haben wir wirklich alles gemacht. Zum Teil mit dieser Industrie gibt es halt Leute, wo jetzt zum Beispiel jemand, den wir haben, der hat einen Amazon-Brand, das ist so eine E-Commerce-Brand auf Amazon. Der hat die Firma können für 30 Millionen verkaufen an eine Private Equity Firm. Und der hat nachher gedacht, der will jetzt seine Brand aufbauen. Also der haben wir zum Beispiel, der hat noch gar kein Produkt gehabt. Da ist die ganze Produkt-Suite und alles aufgebaut worden. Aber sonst fangen wir eigentlich immer mit anderen zusammen. Das war ein Quote, das ein Mentor von mir mal gesagt hat. Help winners win easier. Is easier than helping losers start winning. Also halt, es ist einfacher, Gewinner helfen mehr zu gewinnen, als sozusagen ein Verlierer oder Nobody helfen anfangen zu gewinnen. Und das ist eigentlich wirklich so etwas, was wir jetzt auch gemerkt haben, so, boah, wir müssen einfach die Businesses finden, die schon gut sind und am Gewinnen sind, aber halt nicht wirklich aufs nächste Level können kommen. Das sind die einfachsten Geschäfte für uns, um wirklich können deren ihren Umsatz verdoppeln, verdreifachen und halt wirklich auf das nächste Level aufskalieren.
Cool. Klingt eben crazy, vor allem als Schweizer und wie man die Schweizer Social Medias sieht, ist halt der amerikanische Markt schon etwas ganz anderes.
Es ist ein bisschen der wilde Westen. Ja, es ist, also, ich find's interessant, immer so ein bisschen gesehen. Jetzt sieht man so in der Schweiz, kommt langsam so ein den Trend, kommt jetzt langsam an. Ich sehe, man sieht immer wie mehr Leute, versuchen im Buchhalter die ganze Zeit dazu zu innervieren, dass er auch ein bisschen anfängt, mehr Werbung zu machen. Aber es ist cool, ich habe das Gefühl, langsam kommt wirklich auch so ein bisschen das Unternehmertum kommt in der Schweiz ein bisschen auf, was ich mega cool finde. Das ist, glaube ich, immer so ein bisschen mein grösster Pickel mit der Schweiz, dass es dadurch einfach nicht so gepusht wird. Oder nicht so in meinen Augen.
Ich probiere es natürlich mit Macht, dein Ding, den Leuten zu zeigen, dass Unternehmertum die geilste Lebensform ist, wo es gibt auf der Welt, kann ich es formulieren. Aber es ist natürlich eben schon etwas ganz anderes. Eben, wie du sagst, ich meine, auch in dem Bereich ist halt, wenn du es nachher noch Schweizerdeutsch machen willst, was willst du verkaufen und nachher so einen Betrag, wie du verlangst, in der Schweiz, wo jemand sagt, hey, okay, ich probiere das jetzt einfach mal, ist wahrscheinlich schon noch tricky und schwierig.
Das Ding ist, wir haben natürlich mit unseren Beträgen, das haben wir nie so angefangen, wir haben mega moderat angefangen, 1500 Franken, 2000 Franken und dann halt, je besser die Resultate geworden sind, je höher die Nachfrage war, desto mehr haben wir natürlich den Preis aufgeschraubt. Jetzt versuchen wir, von 10 auf 15 aufzuschrauben, nur zum Leute abschrecken. Dass man einfach dann wirklich merkt, ah, das sind die Seriösen, die das parat sind zu zahlen, mit denen können wir arbeiten. Aber ich habe das Gefühl, es geht mehr darum, einfach sich etwas zu wagen. Eben, ja, du sagst, es macht dein Ding, mach etwas für dich. Ich habe persönlich das Gefühl, ich habe das bei Kollegen gesehen oder auch einfach bei anderen Leuten, haben das Gefühl, mach mir etwas, weil es wird erwartet von einem. Und dann halt, wenn man mit ihnen redet, merkt man, es ist gar nicht das, was ich wirklich wollen machen. Und ich habe das Gefühl, ich habe immer rebelliert, weil ich immer meine Schiene durchdrücken wollte, schon als Kind. Und ich habe wirklich das Gefühl, ich finde das Slogan mehr cool. Eben, mach einfach dein Ding und versuch es aus. Im schlimmsten Fall bist du in der gleichen Situation wie jetzt.
Du kennst den amerikanischen Markt und bist dort aktiv. Ich kenne nur den Schweizer, respektive vielleicht dann noch ein bisschen den deutschen Markt. Und ist natürlich in der Schweiz häufig eben, wenn jemand dann so ein Coaching, eine Beratung, so einen Kurs anbietet, wie ihr es ja für eure Kunden verkauft, dann noch im höheren Preisrahmen, da rutschst du immer dann so in einen Scam, in eine Richtung von, ja, wie sagen wir dem? Du wirst nicht ernst genommen, du verdienst nur Geld damit, indem du Kurs verkaufst für andere Leute und ihnen zeigst, wie du Geld verdienst damit. Oder so. Einfach halt schwierig. Und du bist dann gerade ein bisschen Scharlatan, so ein Guru, der niemand
will. Was ich gerechtfertigt finde, weil es ist einfach schlechtes Marketing. Das ist meine Meinung. Wir haben viele Kunden, die ganz transparent mehr mit dem Kurs verdienen, als mit ihrem richtigen Business. Das muss man auch ganz klar sagen. Es ist einfacher, 100 Amerikaner einen 3'000 Franken Kurs zu verkaufen, wie man ein Airbnb-Business startet, anstatt genug Airbnb-Immobilien zu haben, um 300'000 Franken Profit zu machen, mehr oder weniger. Also das ist halt schon mal ein Unterschied. Aber was wir für unsere Kunden machen, für uns ist mega transparent. Wir sagen nicht die richtige, also wir sagen nicht die vollen Zahlen. Ich habe das Gefühl, das ist nicht mehr so ein bisschen das, was will der Kunde nicht. Aber wenn wir so zum Beispiel Einkommenssachen machen, sagen wir immer, dass sie Kurseinkommen haben. Und das hat uns so viel Hate oder auch so ein bisschen, Stigma rausgenommen, weil ich habe das Gefühl, es ist nur, wenn man so tut, als würde man das aus guter Güte machen und ich verlange nur Geld, weil dann nimmt man es mehr ernst. Das ist ja Kabis, oder? Also, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich will Geld verdienen und ich verlange so viel, wenn das für jemand ein Problem ist, ist fair. Aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass es fehlende Transparenz und nicht so Klarheit hat, oder? Ist es das. Aber zum ganzen Stigma von Charlatan, ich habe das Gefühl, es kommt immer von Leuten, die noch nicht so viel erreicht haben. Es ist nicht so jetzt kontrovers tun, aber ich habe immer das Gefühl, selber, ich will nie einen Kurs verkaufen und so. Aber dann habe ich plötzlich gedacht, verkaufe ich jetzt keinen Kurs, den ich wüsste, wo Geschäftsleute können helfen können, weil ich kein Kursverkäufer sein will, oder ist das einfach so mindsetmäßig nicht richtig, oder? Wenn ich jetzt wirklich super Informationen habe, wo wirklich Leute können das Leben verändern können und ich kann damit noch Geld verdienen, wieso würde ich das nicht machen, oder? Weil, es ist ja nicht schlecht, oder? Ist ja nicht, ich würde sagen, niemand beklagt sich darüber. Aber wenn ich jetzt sage, ich mache ein E-Commerce-Coaching und ich zeige niemandem, dass ich noch meine E-Commerce-Brand habe, dann wird es zum Problem. Weil dann ist die Frage, verkaufst du jetzt nur einen Kurs oder hast du das wirklich?
Aber du kannst halt vielleicht, du sagst halt irgendwie, hey, ich habe mein Business gehabt und mit dem Business habe ich so und so viel verdient oder mache ich so und so viel Umsatz, das läuft noch parallel und jetzt sage ich dir, wie du dort herkommst und das Zeigen kostet so und so viel und du bist halt einfach ehrlich und transparent und zeigst das, was passiert ist und nicht andere Sachen.
Genau, und viele halt in unserem Content zeigen wir wirklich, dass die Kunden aktiv in ihrem Business sind. Also einer von unseren Kunden, der hat eine Amazon-Brand jetzt neu, der zeigt jeden Tag Screenshots von seinen Sales. Und das ist halt mega cool. Also weil da sehen wir wirklich, boah, der macht das jeden Tag. Er macht viele so Videos, wo er erklärt, was seine momentanen Strategien sind. Da gibt er wirklich viel Einblick. Und dann will man jetzt wirklich jemandem sagen, es ist daneben, dass er Leute für bezahltes Geld dabei hilft, selber einen kleinen Satz dazu zu verdienen. Nein, also ist in meinen Augen einfach smart. Aber wie gesagt, es muss halt einfach transparent und richtig gesetzt werden.
Und wie sorgst du dafür, dass deine Kunden wirklich gute Sachen verkaufen? Also es gibt ja dann noch den nächsten Schritt. Oder einerseits ist es so, dass du sagst, okay, du hast das zwar erreicht und du hast deine Brand und du machst mit der so und so viel Umsatz, dein Kurs kann trotzdem Schrott sein. Wie gehst du mit dieser Situation um?
Du hast ja vorhin gesagt, wir müssen viel Recherche betreiben für unsere Posts. Wir bekommen immer Access zum Kurs und halt in der Onboarding-Stage, wo wir sind, das ist halt so 2-3-wöchige Periode, wo wir uns familiarisieren mit dem Modell etc., dann gehen wir normalerweise durch den Kurs durch und wir sind relativ streng. Also wir haben schon ein paar Kunden gehabt, die einfach einen Refund bekommen haben, weil wir gesagt haben, hey, die Information kannst du auf Google suchen und sogar in einem YouTube-Video ist es besser drin und es ist einfach nicht gut genug. Und normalerweise, wir sagen immer, wir wissen es nicht besser als der Kunde, aber wir sagen immer, hey, look, wenn jetzt jemand ein Agenturcoaching macht und mit uns schafft, dann sagen wir, hey, es ist ein bisschen fehl am Platz, die Information, hä? Müssen wir vielleicht noch ausbauen. Und wenn ein Kunde sagt, oh, wirklich, hast du das Gefühl und du merkst, dann ist es wichtig, ein gutes Produkt zu haben und sie machen Veränderungen, dann haben wir eigentlich kein Problem, dann schafft man einfach mit dem Kunden dem. Aber wenn man merkt, jemand ist einfach so, ja, wird schon gut genug sein und merkst, es geht wirklich nur um die Köln und nicht wirklich darum, ein gutes Produkt zu verkaufen und wirklich auch den Leuten zu helfen, oder? Da haben wir relativ kein Pardon und da schiessen wir auch Leute raus und blockieren die auch gerade von den Werbeplattformen, also von unseren Themepages. Das Gleiche, wenn Leute, wir haben einen Kunden gehabt, der eigentlich wirklich unethisch verkauft hat, also der hat wirklich so halt so, ja, Religion und etc. gebraucht, um wirklich so grusiges Verkaufen. Und da bin ich allerdings relativ kindisch, aber da haben wir rausgeschossen und wir haben jedem einzelnen Werbetyp geschrieben, dass wir unsere Werbeaktivitäten einschränken, wenn der wieder in Werbung läuft mit ihnen. Weil, ja, das sehe ich halt so. Ich habe mit Online-Kursen wirklich mega, mega grosse Lebensveränderung angebracht. Also ich glaube mega fest an Online-Kurs. Aber gleichzeitig glaube ich auch daran, dass wir die Guten sollte promoten und die Schlechten sollte aus dem Business rausnehmen. Oder aus dem Markt rausnehmen, so weit wie es geht.
Definitiv. Also, und das ist ein mega wichtiger Punkt, oder? Es gibt brutal gute Sachen, wo können lebensverändern, ist immer so ein grosses Wort, aber wo so können sie oder auch Coaches, Berater, Mentoren, wo die wirklich extrem weit können nach vorne bringen und ich sage jetzt Geschwindigkeit können reinbringen und dir helfen. Und es gibt halt das Gegenteil.
Das ist mein Stigma in der Schweiz. Also ich muss also sagen, im internationalen Markt, die Deutschen zum Beispiel haben ein miserables Image und Reputation. Also es ist wirklich keine, ich glaube, vielleicht ein Deutscher, der ein gutes Programm hat. Also es ist nicht zum Diskriminieren, aber es ist wirklich, die 80% von allen Deutschen, die ich treffe, sind wirklich einfach so gnadenlos hard closing und schlechte Produkte und null Verantwortung übernehmen im Nachhinein. Ich habe ähnliche Sachen gehört von ein paar Leuten aus dem Schweizer Markt, aber ja, wie gesagt, also, das ist halt schon etwas, was vielleicht im amerikanischen Raum zum Teil noch gut ist, weil die haben so das so ein bisschen, ich möchte etwas in die Gesellschaft zurückgeben, ich möchte eine Legacy für mich aufbauen, wo sie dann halt wirklich zum Teil ja, extrem viel halt auch investieren ins Produkt. Also wir haben Kunden, die wirklich mehrere fünfstellige Beträge im Monat investieren in Support-Stuff oder auch halt so in Research und Development, um bessere Prozesse oder Produkte zu entwickeln. Und das ist dann halt auch wieder cool zu sehen.
Ja, also definitiv. Aber ich glaube, es gibt auch in den USA die schlechten.
Oh, sicher, zu 100%. Ja, das gibt es ja überall, oder? Aber
oder es hat so mal eine Welle gegeben vor ein paar Jahren, wo gefühlt all die amerikanischen plötzlich auch bei uns ausgespielt worden sind, wie gestört. Und ich glaube, da hat es ein paar schlechte drunter
gehabt. Oh, das gibt es zu 100%, oder? Aber es ist das Gleiche wie, jetzt nicht so politisch werden, aber es ist das Gleiche, was man jetzt in Amerika sagt, oder? Man sagt, ja, alle aus dieser politischen Gruppe sind XY und, oder alle von da sind da und es ist wieder das Gleiche. Es gibt ein paar gute, es gibt sicher auch schlechte. Ich schaue es halt immer ein bisschen an, wo ist die Balance, oder? Ist jetzt die Mehrheit von denen, die ich sehe, schlecht? Dann ja, dann würde ich sicher sagen, ist ein schlechtes Stigma. Darum sage ich, ich sehe die Skeptik mehr im Schweizer Markt. Also ich würde es persönlich, ich glaube nie persönlich einen Kurs von jemandem in einem deutschen Raum kaufen. Ich habe einfach zu wenig selber, die das machen, vertrauen oder einfach zu wenig Leute sehen, die das gut machen. Hingegen im amerikanischen Raum habe ich dort schon mehr Vertrauen, weil ich mehr Positives gesehen habe im Großen und Ganzen.
Was muss denn ein Kurs haben, dass du ihn als positiv anschaust?
Sorry?
Was muss ein Kurs haben, damit du als positiv
Ich habe das Gefühl, ein guter Kurs ist hat gute Informationen drin. Er ist in einem guten, lernfähigen Element angelegt, sprich er hat Informationen, aber er vereinfacht sie. Also vereinfacht Informationen mit genug Tiefe, dass es einfach zum Verstehen ist und man versteht das Prinzip dahinter. Wenn ich dir jetzt einfach sage, hey, nimm diese Nachricht und schicke 500 Leute an, habe ich dir nichts beigebracht. Aber wenn ich sage, hey, look, Kaltakquise funktioniert auf diesen vier Prinzipien und so kann, und jetzt zeige ich dir live, wie man die Prinzipien kann tweaken, dann gebe ich dir meine Gedankenweise mit. Und das ist etwas, wo gut ist. Das ist mir extrem wichtig. Was für mich wichtig ist bei einem guten Kurs, die haben normalerweise Support, wo du kannst Feedback bekommen. Also zum Beispiel, wir haben auch unter unserer Agentur, haben wir für Leute, die für die Agentur nicht qualifiziert, aber unbedingt mit uns arbeiten, haben wir so ein bisschen ein Consulting, wo sie wirklich einfach können durch unsere Gedankenweise durchgehen, also durch euer internes Training eigentlich, und dann, wo sie können auch zum Beispiel die Posts zu mir als Feedback so schicken. Und dort ist mir uns wirklich alles aufgebaut auf Prinzipien. Also was sind unsere Prinzipien zum Thema Content, Personal Branding, Werbung auch? Und dann, wie wenden wir die Prinzipien an? Weil dann ist es mehr so, du lernst wie gesehen, oder? Also du lernst wie laufen wieder, und dann ist es nicht, oh, du weißt jetzt einfach, wie das funktioniert, aber wenn das nicht funktioniert, bist du aufgeschmissen. Sondern jetzt kannst du dich durch Prinzipien, die du weißt, kannst du dich auf jeden Markt anpassen. Das sind für mich die wichtigsten. Und ich würde sagen, ganz ehrlich, einfach auch so ein bisschen die Art und Weise, wie, für mich ist es fast wichtiger, wie sich jemand auf dem Vordergang, also auf dem Vorderbildschirm präsentiert. Wie ist jemandem seine Brand als Repräsentation? Für was steht die Person? Mhm. Ich habe das Gefühl, also wenn du mir jetzt jemanden zeigst und alles, was du dieser Person siehst, ist irgendwie ein Auto, ist irgendwie, man ist beim Dolder zum Mittagessen und man erzählt irgendwie von Dubai-Trips, ja, das ist für mich eine relativ gegessene Sache. Nicht, dass ich nichts von dem mache, aber wenn das die Hälfte von deinem Charakter ist, habe ich das Gefühl, du hast die falschen Werte. Also, ja, wir sehen das mega, weil ich mache das Gegenteil. Ich gehe jetzt dann nie irgendwie von Shopping-Trips oder Partys oder so Sachen posten, sondern ich poste wirklich mehr business-relevante Sachen, und die Kunden, die wir bekommen, finden es mega cool, weil sie das Gefühl haben, wir arbeiten einfach nur und wir wollen nur arbeiten.
Okay, und am Schluss halt einfach das Versprechen, oder das Halten, was du versprechst.
Ja,
oder?
Genau. Und eben die Erwartungen setzen. Also ich habe das Gefühl, wenn du diese Sachen machst und du kein Resultat bekommst, dann passiert das. Und dann weißt du, kannst du dich entscheiden, dann machst du eine Entscheidung. Okay, so viel Geld muss ich zahlen. Im schlimmsten Fall passiert das. Und im besten Fall passiert das. Und dann kann ich für mich selber entscheiden, ob ich das machen will. Weil ich habe auch schon Kurse gekauft, wo ich denke, die sind schlecht gewesen, aber dann rückblickend bin ich einfach ein schlechter Kunde gewesen. Ich habe das Gefühl, das ist eine Sache, die halt schon in meinen Augen zum Teil schon nicht passiert ist. Dass zum Teil wirklich nur sozusagen die Verantwortung bei den Kursleuten liegt und weniger bei den Kursnehmern.
Also, dass die verkaufen, Verantwortung haben?
Dass die nicht nur bei den Verkäufern, also nicht nur der Kursbesitzer, der den Kurs macht, sondern der Käufer, also der Konsument. Ich habe das Gefühl, der Konsument übernimmt null Verantwortung. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, sicherlich hat es mit dem Verkaufsart und Weise zu, aber ich habe das Gefühl, gewisse Leute denken, ich habe jetzt einen Kurs gekauft, ich mache jetzt E-Commerce zum Beispiel, mache jetzt eine Webseite und ein Produkt und dann werde ich reich sein und dann bin ich in Dubai bis im Dezember. Aber das ist nicht die Realität, oder? Auch wenn das vielleicht fälschlich verkauft worden ist. Am Ende vom Tag kannst du nachher nicht nach 3 Monaten sagen, boah, es war ein riesen Scam gewesen, weil es nach 3 Monaten nicht funktioniert hast. Wenn ich meine Geschichte zurückschaue, bin ich fast 2 Jahre lang am Sachen ausprobieren und am Fehler machen gewesen, bevor ich einen ersten bedeutenden Umsatz gemacht habe. Mhm. Ja.
Also, mega wichtig zu sagen, die Kürze können mega viel zeigen und Abkürzungen geben, und es gibt gute und es gibt schlechte. Aber am Schluss ist es und bleibt es so, du musst es selber machen. Darum mach dein Ding. Du kannst es nicht einfach nur kaufen oder irgendwie das Gefühl haben, es gibt die Lösungen, wo du irgendjemandem dann Geld zahlst und der dir alles erstellt und du nachher einfach reich wirst und der für dich alles aufbaut. Weil, wenn es so wäre, würde es für sich selber machen. 100%. Also Umsetzung musst du immer noch selber machen. Hey Jeremy, crazy story. Mega cool, wie du es eben irgendwie anbringst in den USA und eben so aus der Schweiz raus nachher gleich die Ami-Kunden betreust. Natürlich irgendwie immer mit dem Hintergrund, dass du ein paar Jahre dort gewesen bist, dort studiert hast. Aber mega geil, merci vielmals, hast du deine Geschichte mit uns geteilt. Viel Erfolg weiterhin.
Merci vielmals, dass du mich kannst, Nico, hat mich gefreut.
Sehr gerne, schönen Tag noch.
Danke, wünsche ich dir auch.
Mach's gut, ciao, ciao.
Ciao.
Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in meinen Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Deis Ding Podcast. In diesem Sinne, alles Gute und bis dann, dein Nico.